Martina, wie wird aus einem gefeierten Kriegshelden einer der wichtigsten Männer der Nazis?
Indem Ruhm, Ehrgeiz und die richtige Begegnung, nämlich mit Hitler, aufeinandertreffen.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Krone Geschichte, der Podcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf, mit mir im Studio wie immer
Martina Winkelhofer.
Hallo Martina. Ein Mann sitzt in alliierter Gefangenschaft und trotzdem versucht er noch immer, die Bühne zu beherrschen. Hermann Göring. Kriegsheld, Hitlers Vertrauter, Gründer der Gestapo, Reichsmarschall, Riesenkriegsverbrecher und am Ende einer der Hauptangeklagten von Nürnberg. Wie wird aus dem gefeierten Fliegerast des Ersten Weltkriegs einer der mächtigsten Männer des NS-Staats? Darüber sprechen wir heute anlässlich des neuen Films Nürnberg mit niemandem geringeren als Russell Crowe, als Hermann Göring. Und ich muss sagen, ich habe schon die ersten Bilder gesehen und der schaut ihm wirklich ähnlich.
Ja, schaut ihm wirklich ähnlich.
Martina, bevor wir zum Prozess kommen, wie lief denn die Gefangennahme von Hermann Göring ab?
Die lief so richtig Göring-mäßig ab. Hermann Göring wurde am 6. Mai 1945 durch US-Truppen gefangen genommen. Er war damals 52 Jahre alt und er befand sich schon seit Ende April 1945 so im Raum Süddeutschland. Gefangen genommen selbst wurde er dann in der Nähe von Rathstadt in Salzburg. Er war nach Hitlers Selbstmord am 30. April 1945 untergetaucht, aber nicht so wirklich versteckt. Also man wusste, wo er sich aufhielt. Er war ja auch mit einem großen Tross unterwegs, mit Familie, Personal, Gepäck, mit mehreren Fahrzeugen. Das heißt, er wäre auch viel zu auffällig gewesen, dass er wirklich hätte untertauchen können.
Was wissen wir über den Ablauf der Gefangennahme?
Das war auch wieder sehr typisch für Göring. Er selbst hat aktiv den Kontakt zu den US-Truppen gesucht. Er wollte sich nämlich nur den Amerikanern ergeben und nicht der Roten Armee. Und als die US-Soldaten dann eintrafen, trat Göring selbstbewusst auf, kooperativ, er gab sich sofort zu erkennen. Er wurde auch ohne Widerstand festgenommen. Das heißt, es handelte sich bei Göring eher um eine bewusste Kapitulation, als um ein Aufspüren durch die Armee im klassischen Sinn.
Da muss man aber schon sagen, dass Traum und Wirklichkeit halt schon weit auseinandergelegen sind zu diesem Zeitpunkt. In dem Sinn nämlich, dass die Amerikaner Göring sicher nicht als einen Verhandlungspartner gesehen haben.
Nein, aber er hat sich so gesehen und das wird sich dann durchziehen bis zum Prozess. Ich meine, vor allem muss man sagen, Göring hatte natürlich einen Plan. Also er hat quasi seine eigene Gefangennahme organisiert, indem er sich eben gezielt den US-Truppen gestellt hat. Und wie du es gerade erwähnt hast, er hat dadurch gehofft, als hochrangiger Politiker behandelt zu werden. Er hat gehofft, eine Rolle bei den Verhandlungen spielen zu können. Er hat nicht damit gerechnet, dass als Hauptkriegsverbrecher behandelt werden würde und auch angeklagt werden würde.
Warum auch immer. Seine Kleidung, auch sein Auftreten bei der Festnahme waren sehr Göring-like, also sprich überkantitelt, würde man heute sagen.
Ja, also er trug volle Uniform, alle Auszeichnungen, also ganz dekoriert trat er dann der US-Armee gegenüber. Er hatte wahnsinnig viel Gepäck dabei, 16 Gepäckstücke, alle mit persönlichem Monogramm. Eine Hutschachtel war auch dabei und er hatte auch seinen persönlichen Diener dabei. Und laut Berichten war er sehr selbstsicher, sehr überzeugt. Er hat einfach geglaubt, dass er die Lage kontrollieren kann.
Welchen Eindruck hatten denn die Amerikaner, die ihn festgenommen hatten, von diesem aufgeputzten, ich bin nicht auf der Flucht, ich schwöre, Göring?
Naja, die konnten das zuerst natürlich nicht mal einordnen. Da tritt ein selbstbewusster Göring auf, fast schon theatralisch. Er stellt sich halt nicht als Verbrecher auf der Flucht dar, sondern als Staatsmann, als Gesprächspartner. Er hat die Soldaten sehr freundlich begrüßt, respektvoll. Er erwartete auch eine respektvolle Behandlung und die hat er am Anfang auch bekommen.
Aus den Quellen weiß man ja, dass sich Göring in den ersten Tagen kooperativ, aber auch berechnend zeigte. Er war redselig und kommunikativ. Er gab bereitwillig Auskünfte, jedoch oft beschönigend und immer eigentlich zu seinem eigenen Vorteil formuliert. Wo wollte er hin? Was hatte er geplant?
Er hat immer versucht, sich als gemäßigten Politiker darzustellen, nicht als Obernazi, also davon hat er sich distanziert. Und vor allem, er hat sich immer weniger radikal als alle anderen NS-Funktionäre dargestellt. Und die Betonung liegt jetzt natürlich auf dargestellt. Und das alles war von ihm, er war ja super klug, strategisch komplett durchgeplant. Weil er nämlich auch schnell erkannt hat, dass die Amerikaner seine wichtigste Chance waren. Und deshalb hat er von Anfang an, nämlich schon in der Gefangenschaft und schon bei diesen ersten Begegnungen, immer die Unterschiede betont, zum Beispiel zwischen sich und der SS. Oder er hat sich indirekt als Helfer und Informant dargestellt. Also das Ziel war für ihn immer, eine bessere Behandlung zu erhalten und vor allem auch Einfluss auf seine Zukunft nehmen zu können.
Ja gut, der Einzige, der es geschafft hat, sich wirklich als gut Nazi zu positionieren in Nürnberg, war wohl der Speer. Ne? Der hat das ja durchgezogen, hat das hingekriegt.
Ja, bis in die 1960er Jahre sogar. Ja.
So ist es. Göring hat also jetzt schon dieses Muster bei seinem Auftreten, wie auch in den ersten Verhören in der ersten Phase der Gefangenschaft, selbstsicher, rhetorisch geschickt, teilweise dominant gegenüber den Vernehmenden. Und er versucht sogar, Diskussionen zu führen, statt nur zu antworten, was ja bei Einvernahmen eher unüblich ist, und politische Zusammenhänge aus seiner Sicht zu erklären. Wie war denn die Reaktion der Amerikaner auf dieses Auftreten?
Ich meine, die waren anfangs durchaus beeindruckt von seiner Erscheinung, von seinem Auftreten, aber eher so im Sinne von, was ist das? Ist der vielleicht ganz anders, als er wahrgenommen wurde? Also nicht im Sinne von harmlos, aber anders. Er war einfach so ganz anders als die anderen. Und vor allem, er hat ja dieses Auftreten immer schon gehabt. Er war von früh an ganz viel Verführungskraft immer dabei. Und später sind natürlich auch die ganzen Protagonisten auf der anderen Seite zunehmend kritischer geworden gegenüber den Rechtfertigungen. Aber eins ist schon ganz wichtig zu erwähnen, die Amerikaner haben immer gewusst und auch danach gehandelt, dass Göring nie ein quasi politischer Partner war, wie er sich gern gesehen hätte, sondern dass er ganz klar ein Kriegsverbrecher war und genauso haben sie ihn auch behandelt. Und deshalb gab es für die Amerikaner, was immer sich Göring gedacht hat, ein Ziel nur, und zwar ihm den Prozess zu machen.
Also hat man ihn quasi in dem Glauben gelassen, dass er ernster genommen wird, als er eigentlich genommen wurde.
Ich glaube, er hat schon für Verwirrung gesorgt, einfach aufgrund seines Auftretens.
Was die Amerikaner jedenfalls sofort gemerkt haben, ist, dass sie mit Göring einen Morphinisten, also einen schwer Drogenabhängigen, für sich hatten. Die Ärzte der US Army haben ihn auf Entzug gesetzt und nach diesem Entzug ändert sich sein Verhalten, sein Auftreten nochmal. Aber bevor wir in die nächste und damit letzte Phase in Görings Leben eintreten, nämlich den Nürnberger Prozess und seine Verurteilung auf diesen, rollen wir das Leben dieses Mannes auf. Geboren wurde er am 12. Jänner 1893 in Rosenheim im Deutschen Kaiserreich. Wie war seine Herkunft, seine Prägung? Wie wurde er dann zu Göring?
Also Görings Vater war Berufsdiplomat im Deutschen Kaiserreich gewesen. Er war zum Beispiel Konsul in Haiti. Und rechnet man von Görings Geburt zurück und rechnet den Einsatzort des Vaters ein, muss er dort gezeugt worden sein. Also nicht ganz unlustig. Dann war der Vater zum Beispiel in Deutsch-Südwestafrika eingesetzt, also in der ehemaligen deutschen Kolonie im heutigen Namibia. Und 1896 kam die Familie dann zurück nach Deutschland und lebte dann in Berlin. Prägend war für Hermann Göring, dass sein Vater eine unglaubliche Faszination für das deutsche Militär hatte. Der kleine Hermann bekam militärisches Spielzeug, Mini-Uniformen, Zinssoldaten, also all diese klassischen Sachen. Der Vater hat immer Militärparaden mit ihm besucht und davon gab es ja viele im militaristischen Deutschen Kaiserreich. Und dementsprechend war es dann logisch, dass Hermann Göring Kadett wurde in der preußischen Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde. Und nach seiner Ausbildung trat er dann 1912 in die preußische Armee ein. Also er hat bereits eine vollständige militärische Ausbildung hinter sich gehabt, als dann 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach.
Ja, der begann ja mit einem Mord. Am 28. Juni 1914 fiel der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Bosnien in einem Attentat zum Opfer. Einen Monat später, am 28. Juli, erklärte Österreich Ungarn dann Serbien den Krieg und durch diese Bündnissituation in Europa setzte nun eine Kettenreaktion an Kriegserklärungen ein. Deutschland war ja Bündnispartner von Österreich-Ungarn und erklärte am 1. August 1914 Russland den Krieg, dann am 3. August den Franzosen. Und als Reaktion darauf trat am 4. August Großbritannien in den Krieg ein, an der Seite von Frankreich und Russland. Und Hermann Göring war von Anfang an bei den Kämpfen dabei. In welcher Rolle genau?
Also er war zunächst an der Westfront eingesetzt als Infanterist, hat aber dann unter so schweren Rheumaschüben gelitten, dass er ins Lazarett kam. Also Ursache waren wahrscheinlich diese feuchten Schützengräben. Und dort hat ihn dann ein Kamerad überzeugt, mit ihm zur Luftwaffe zu gehen. Zunächst war er nur Beobachter, also zuständig für die Aufklärung aus der Luft. Und 1915 durfte Göring dann die Ausbildung zum Piloten der Luftwaffe machen. Er wurde zwar gleich bei seinen ersten Einsätzen von einem britischen Flieger abgeschossen und schwer verletzt, musste auch für 6 Monate wegen seiner Verletzungen am Boden bleiben, aber dann startete er total durch und wurde ein sehr, sehr erfolgreicher Jagdflieger. Er hat nämlich zu diesen sogenannten Fliegerassen, wie man das damals gesagt hat, gehört und hatte 22 bestätigte Luftsiege.
Ja, diese Fliegerasse waren ja sozusagen die Stars während des Ersten Weltkriegs.
Ja, und diese starke Heroisierung von Jagdfliegern im Ersten Weltkrieg ist ein wichtiger Schlüssel, um die spätere Wirkung von Hermann Göring zu verstehen. Weil nicht nur in Deutschland, sondern in allen damals kriegsführenden Staaten wurden die Jagdflieger gezielt für die Propaganda genutzt. Also die erfolgreichen Piloten wurden namentlich bekannt, was ja sonst unüblich war. Sie wurden als Helden gefeiert und dadurch entstand so ein Bild des modernen Ritters, so wurde das genannt, also direkte Duelle Mann gegen Mann. Und dazu kam noch ein anderes Phänomen, nämlich messbare Erfolge. Also anders als im Stellungskrieg, wo sehr viele gegeneinander antreten, konnte man hier konkrete Abschüsse bei dieser Mann-gegen-Mann-Situation zählen. Und das macht halt die Leistungen vergleichbar, sichtbar und ist natürlich ideal für den Heldenstatus. Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass Piloten damals Celebrities waren. Das waren wirkliche Stars, die galten als mutig, als modern. Und natürlich allein das Phänomen Flugzeuge, das war ja damals auch was Neues.
Ja, der wohl berühmteste deutsche Flieger damals war Manfred von Richthofen, der Rote Baron. Rot, weil sein Flugzeug rot war. Er wurde zur Legende, der hatte so über 80 Abschüsse und stürzte aber selber im April 1918 ab.
Und genau an diesen Nimbus konnte Göring anschließen. Er hat nämlich das Kommando über das berühmte Jagdgeschwader von Manfred von Richthofen übernommen. Und was auch ganz wichtig ist für die spätere Wirkung von Göring, er erhielt diesen total selten vergebenen Orden Pour le Mérite, die höchste preußische Tapferkeitsauszeichnung.
Witzig, dass die Preußen, die gegen die Franzosen Krieg führen, einen Orden Pour le Mérite nennen.
Ich glaube, das geht aber Friedrich II. Zurück und der war ja sehr, sehr frankophil.
Gut, das erklärt.
Was aber auch ganz wichtig war, dass Göring am Ende des Krieges, wir sind ja schon 1918, eine führende Position in einer Eliteeinheit übernehmen konnte, war für später nicht zu unterschätzen, plus die Luftkampferfolge und eben dieser Orden. Das heißt, dieser Status als Jagdflieger hat diesem damals extrem jungen Mann Prestige eingebracht. Er war ein Kriegsheld, er hatte gesellschaftliches Ansehen damit, er hatte nach dem Krieg eine wirkliche politische Glaubwürdigkeit. Und diese Fliegerkarriere wurde eben dann später Teil seiner Selbstdarstellung. Das hat ihm massives Selbstbewusstsein eingebracht und später natürlich auch die politische Karriere extrem befördert.
Ja, das Ende des Ersten Weltkriegs kam im November 1918. Nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands flog Göring sein Geschwader von der Front nach Deutschland zurück.
Ja, und da erhielt er dann mal den ersten Schock. Die Novemberrevolution war nämlich ausgebrochen und Soldatenräte wollten in Mannheim, wo er hätte landen sollen, die Flieger entwaffnen. Das wollten die natürlich gar nicht. Die Flieger zogen sich daraufhin nach Aschaffenburg zurück. Sie waren dort eine Woche stationiert und während sie dort am Boden saßen, hat Göring in der Nacht Kneipen besucht und dort gleich leidenschaftliche Reden gegen die roten Revolutionäre gehalten und eine Wiederauferstehung Deutschlands prophezeit nach der Schande der Niederlage. Aber grundsätzlich war Göring jetzt nach dem Krieg mal arbeitslos, ohne Einkommen, ohne Rücklagen und da war er gerade mal 25 Jahre alt.
Ja, aber Göring sucht sich wenigstens einen Job, im Unterschied zu Hitler, der das ja nie getan hat, und geht nach Dänemark. Er arbeitete zuerst als Agent für einen Flugzeughersteller und vollführte für die betuchten Kunden Kunstflüge. Warum ging er jetzt jahrelang nicht nach Deutschland zurück?
Weil der Vertrag von Versailles festgelegt hatte, dass die deutsche Luftwaffe zerstört werden musste und damit gab es keine Möglichkeiten mehr für ihn. Und weil er eine Frau im Umfeld seines neuen Jobs kennengelernt hat, Karin, Verheiratete von Kanzow. Die beiden verliebten sich, haben dann gleich geheiratet nach ihrer Scheidung. Und diese Frau wird jetzt ideologisch prägend für Göring. Karin war bestens vernetzt, vor allem im gehobenen rechten Umfeld. Die beiden zogen dann nach Deutschland zurück. Nach einiger Zeit ließen sich in München nieder. Und diese Kombination aus diesen vielen rechten Gruppierungen, die es damals gab in München, und dann auch noch Karins Begeisterung für Faschismus, musste dann unweigerlich dazu führen, dass Göring einen Österreicher namens Adolf Hitler kennenlernte. Im November 1922 hört er zum ersten Mal eine Rede von Hitler und trat sofort der NSDAP bei. Das Interessante ist, dass er später gesagt hat, er hat nicht einmal das Programm der Partei gelesen. Er war einfach so von Hitlers Rede begeistert, weil Hitler andauernd über die Schande von Versailles gesprochen hat. Das war ja ein Riesenthema auch für Göring. Und er war vor allem beeindruckt von Hitlers Auftreten und Reden. Also von Hitlers rhetorischen Fähigkeiten, von seiner wirklich radikalen politischen Botschaft und von seiner Fähigkeit, Menschen zu mobilisieren. Und Göring, klug wie immer, hat natürlich auch das Potenzial von Hitler erkannt.
Und für die damals noch Kleinpartei NSDAP war ein Kriegsheld wie Göring natürlich ein Gewinn. Und er war ja auch kein gewöhnliches Parteimitglied, sondern eben ein bekannter Kriegsheld. Das macht ihn für die Partei besonders wertvoll, weil als Celebrity bürgerliche und konservative Kreise angesprochen werden konnten. Und mit seinem Image als Fliegerass war er natürlich auch viel respektabler als viele andere frühe NS-Funktionäre.
Er war ein super Fang für die NSDAP. Viele Deutsche haben ja nach dem Krieg Heldenfiguren gesucht, positive Identifikationsfiguren. Und so ein ehemaliger Jagdflieger passt da natürlich unglaublich gut ins Bild. Er war ja auch ein dekorierter Frontoffizier, er war Träger dieses sehr hohen Polymeritordens und das alles hat ihm in einer Gesellschaft, die eben nach Kriegshelden suchte, sofort Glaubwürdigkeit und vor allem Prestige verschafft.
Und es wäre nicht Göring gewesen, wenn er diese Images nicht auch gezielt für seinen persönlichen Vorteil eingesetzt hätte und für seinen politischen Aufstieg.
Na klar, weil sein Heldenimage war ja sein politisches Kapital, das er jetzt aktiv genutzt hat, um Vertrauen zu gewinnen, um seinen Einfluss aufzubauen, um die Macht zu legitimieren. Und er hat dieses Image als Jagdflieger und Held des Ersten Weltkriegs ganz gezielt eingesetzt, eben für den politischen Aufstieg und dann später für seine Machtstellung im NS-Staat. Also wenn man sich das nur vor Augen führen lässt, es sind diese wenigen Jahre im Ersten Weltkrieg, die diesen Mann durchgetragen haben. Bis später, dieses Image hat er ja dann wirklich immer gehabt. Und mit diesem Kriegsheld-Image hat er später eben hohe Ämter rechtfertigen können. Oder er hat auch militärische Kompetenz beansprucht. Und auch wenn dann später seine tatsächliche Leistung von den NS-Funktionären immer wieder kritisiert worden ist, und darüber sprechen wir dann auch noch, dieses Image blieb immer aufrecht und dieses Image hat ihn wirklich durch alle Phasen seiner Karriere durchgetragen.
Kann also sagen, Göring ist das perfekte Beispiel, wie damals persönliche Kriegserfahrung in der Zwischenkriegszeit politisch für ihn selber positiv instrumentalisiert werden konnte.
Genau, kann man sagen. Und es war auch eine Wechselwirkung zwischen Göring und der Partei, weil da hatten jetzt beide einen Nutzen. Die für das spätere NS-Regime war Göring eben der erfolgreiche Fliegeroffizier, das Symbol für Stärke und für militärische Tradition. Er war von Anfang an Teil der Inszenierung dieses neuen Deutschlands mit eben militärischer Größe und nationalem Stolz.
Eine Wechselwirkung gab es ja auch zwischen Göring und Hitler persönlich. Diese erste Begegnung war entscheidend. Beide nutzten einander gegenseitig. Göring bekam eine politische Machtperspektive und Hitler, wie du schon gesagt hast, hat einen bekannten Kriegshelden als Unterstützer gewonnen.
Ja, und was Görings spätere Karriere auch beeinflusst hat, ist, er ist relativ früh in Hitlers inneren Kreis aufgestiegen. Er hat schnell zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der SA übernommen. Er war damit verantwortlich für die Organisation bewaffneter Anhänger. Das heißt, er hat relativ früh eine militärisch-organisatorische Schlüsselrolle in der Partei gehabt. Er war sehr früh ein Vertrauter Hitlers, damit ein führendes Mitglied der NSDAP. Und er war auch, und das hat ihm auch später dann sehr geholfen, eine Schlüsselfigur beim berühmten Brauchhausputsch, also korrekt Hitlerputsch müsste man sagen. Im November 1923 stürmte Hitler den Bürgerbräukeller in München. Er und seine Anhänger marschierten dann am nächsten Tag durch München. Das Ziel war die Machtübernahme. Da war dieser Marsch auf Berlin, das war so ein Imitat dieses italienischen Marsches auf Rom von Mussolini. Und das war einfach der Versuch, die politische Führung zur Unterstützung zu zwingen. Und Göring lief ganz vorne im Demonstrationszug mit.
Das kann man sagen, weit sind sie nicht gekommen. Die Polizei hat den Zug bald gestoppt. Es kam zu Schüssen. 16 Putschisten und 4 Polizisten sterben. Der Putsch ist gescheitert. Hitler wird verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Festungshaft verurteilt. Wobei man muss sagen, diese Festungshaft war eher ein Luxus-Etablissement.
Ja,
also dem ging es da nicht, es ging immer so Festungshaft, so, ach, der arme Hitler, nein, es war eigentlich recht angenehm.
Du, weil du das sagst, ich habe mir auch schon mal gedacht, dass einfach der Begriff Festungshaft, den sollten wir wahrscheinlich nicht mehr so oft verwenden, weil das ist ja eigentlich auch ein NS-Begriff.
Ja, also, genau. Also es war eher so eine sehr angenehme Unterbringung mit allem, mit Bezugsrechten und einer kleinen Wohnung praktisch. Ja. Na egal, dieser Putschversuch war kurzfristig ein kompletter Fehlschlag, aber langfristig machte er Hitler in ganz Deutschland bekannt. Denn während der Haft schrieb er nämlich das berühmte schlimme Buch Mein Kampf. Jetzt kannte ihn jeder. Und danach hat er seine Strategie geändert. Statt Gewalt, lieber Machtübernahme durch Wahlen und Propaganda. Was geschah mit Göring?
Der wurde bei diesem Putschversuch schwer verletzt. Er hat nämlich Schussverletzungen im Bereich der Hüfte, der Leiste abbekommen. Er flüchtete mit Karin nach Innsbruck, war dort lange im Spital. Dann ging das Paar nach Schweden. Und diese Verletzung hatte jetzt langfristige Folgen, weil diese hohen Dosen von Morphin, die er bekommen hat, führten zu einer Morphinabhängigkeit. Irgendwann hat er sich dann selbst Morphin gespritzt. Und in Kombination mit dieser Fluchtsituation, in der er war, er hat sich ja nicht gestellt, sondern konnte halt jetzt nicht mehr nach Deutschland einreisen. Und dazu der Geldmangel, den das Paar hatte und überhaupt diese schwierige Lage, da wurde jetzt sein Verhalten sehr eigenartig, erratisch, gewalttätig auch. Und nach einem gewalttätigen Überfall wurde Göring in eine Zwangsjacke gesteckt und in einer Irrenanstalt untergebracht und dort festgehalten. Das war nicht sehr lange, weil er konnte glaubhaft machen, dass er nicht verrückt war, sondern dass das nur die Folgen seiner Morphinabhängigkeit waren. Aber das ist insofern erwähnenswert, weil ab diesem Zeitpunkt nahm Göring immer und abwechselnd Drogen und machte dann bis 1945 einmal im Jahr eine Detox-Kur beim berühmten Professor Hubert Kahle. Und erst, weil du es vorher auch schon erwähnt hast, erst in der Gefangenschaft 1945 und unter dem Entzug der US-Ärzte war Hermann Göring nach fast 20 Jahren wieder clean.
Der Putsch scheitert zwar, aber für Göring hat er trotzdem positive Folgen für seine spätere Karriere, denn Göring gilt jetzt als loyaler Anhänger Hitlers und Kämpfer der ersten Stunde und verwundet wurde er auch noch. Das stärkte natürlich seine Stellung in der NSDAP langfristig. Als Hitler nach seiner Festungshaft Wahlen gewann, war Göring vorne mit dabei.
Genau. Er kehrte nach Deutschland zurück, weil er von einer Amnestie profitierte, die 1926 im Reichstag beschlossen worden war. Dann konnte er Hitler überzeugen, ihn bei den Reichstagswahlen auf einen der vorderen Plätze zu hieven. Und damit hatte Göring dann nach der Wahl, bei der die NSDAP Sitze gewann, ab 1928 einen Sitz im Reichstag und damit ein Einkommen. Und da baut Göring jetzt ein neues politisches Profil auf. Also er macht jetzt weniger den Straßenkämpfer, sondern mehr den politischen Vertreter. Und Hitler hat Göring ja auch aus einem ganz bestimmten Grund nach Berlin geschickt, weil hier kommt wieder dieser Nimbus des ehemaligen Fliegerasses ins Spiel. Göring kam nämlich mit seiner Vergangenheit viel, viel besser bei den Konservativen an, bei den nationalen Konservativen. Er sollte jetzt Kontakte in die besseren rechten Kreise machen, denen das bisherige Image der Partei einfach zu sehr Straße war. Und diese Unterstützung brauchte Hitler aber, also er brauchte größere Gruppen, einflussreichere Gruppen, um wirklich an die Macht zu kommen. Und da war halt Göring besser, der trat eleganter auf als andere. Und allein der Orden Pour le Mérite, muss es wieder erwähnen, war ein Türöffner in diesen Kreisen.
Ja, das dürfte geholfen haben. Bei den Reichstagswahlen 1930 gewinnt die NSDAP bereits 107 Sitze und 6 Millionen Stimmen. Und 1933 ist Hitler ja dann an seinem Ziel, er wird Reichskanzler. Göring erhält kurz darauf eine Schlüsselposition, er wird preußischer Innenminister. Warum war diese Position so entscheidend?
Weil Preußen so wichtig war. Preußen war bis 1945 der größte und bevölkerungsreichste und politisch wichtigste Teil von Deutschland. Ich meine, mehr als 50% der Bevölkerung lebten dort. Und mit dieser Position des preußischen Innenministers kontrollierte Göring einen Großteil der Polizei. Das heißt, er hat komplett die Hand drauf. Und das führt jetzt direkt zur Gründung der Gestapo im April 1933. Jetzt ist natürlich wichtig zu erwähnen, die Gestapo war natürlich keine normale Polizei, sondern rein ein politisches Repressionsinstrument. Diente natürlich auch nur zur Bekämpfung von politischen Gegnern, insbesondere Kommunisten, Sozialdemokraten, überhaupt alle Regimekritiker. Aber jetzt gab es eine Änderung. Jetzt konnten nämlich Hitlers Männer viel gezielter gegen die vorgehen, weil unter Görings Kontrolle wurden jetzt Verhaftungen ohne Gerichtsbeschluss vorgenommen, Bürger überwacht, Gewalt zur Einschüchterung eingesetzt, natürlich die rechtsstaatlichen Prinzipien ganz bewusst außer Kraft gesetzt. Und zum Beispiel beim Reichstagsbrand im Februar 1933 hat Göring das massiv genutzt als Vorwand für Verhaftungen zur Ausschaltung der politischen Gegner. Also die Gestapo spielt bei diesem Aufstieg der Partei eine ganz wesentliche Rolle. 1934 geht die Kontrolle der Gestapo dann an Heinrich Himmler über. Und eigentlich ist es ja heute Himmler und die SS, die man mehr damit identifiziert. Aber Göring ist aus der Geschichte der Gestapo überhaupt nicht rauszunehmen. Und nach Hitlers Machtübernahme 1933 kamen dann aber noch einige andere hohe Ämter auf Göring zu.
Ja, damit ist Göring endgültig nicht mehr nur der dekorierte Kriegsheld, nicht mehr nur Hitlers prominenter Unterstützer. Er ist jetzt selbst Teil des Machtapparats und zwar in einer Schlüsselstelle. Er kontrolliert Polizei, Gewalt und Einschüchterung. Doch das ist erst der Anfang, denn in den nächsten Jahren wird Göring nicht nur politisch aufsteigen, sondern ein ganzes Wirtschaftsimperium, eine Luftwaffe und einen Lebensstil aufbauen, der selbst dem sonst auch nicht so bescheidenen NS-Regime auffällt. Aus dem Mann der Macht wird ein Mann des Größenwahns. Und genau damit machen wir dann weiter in Teil 2. Wenn ihr den nicht versäumen wollt, abonniert jetzt den Podcast und bekommt ihr automatisch eine Benachrichtigung.